In der Arena tritt eine Reihe Männer auf, durchtrainiert, schwer bewaffnet. Sie grüßen den Kaiser und das Publikum und kämpfen anschließend auf Leben und Tod, bis nur noch einer steht. Vor ihm auf dem Boden liegt sein letzter Widersacher. Er ist schwer verletzt. Der siegreiche Gladiator hebt seinen Blick, das Publikum brüllt und johlt und zeigt mit dem Daumen nach unten. Der Kaiser auf seinem Balkon schaut zu. Er schließt sich dem Votum des Publikums an. Auch er senkt den Daumen. Der siegreiche Gladiator gehorcht und tötet seinen verletzten Widersacher, der am Boden liegt.
Ein solches Bild oder Szenario würden viele von uns heute mit dem Begriff Gladiatoren verbinden. Eine blutrünstige Form der Unterhaltung, die auf uns heute maximal befremdlich wirkt. Aber die realen historischen Gegebenheiten waren wesentlich komplexer. Und unser modernes Bild von Gladiatoren und Gladiatorenkämpfen ist von vielen Klischees und Mythen durchsetzt. Wir räumen mal ein bisschen auf.
Und damit zurück zu einer neuen Folge im Podcast Einfach Antike. Heute nehmen wir uns also einmal ein Thema vor, das viele sofort mit dem alten Rom verbinden.
Und das kommt sicher auch nicht von ungefähr, denn Gladiatorenkämpfe sind ein speziell römisches Phänomen. In anderen antiken Zivilisationen gab es sowas nämlich nicht. Das ist auffällig, denn bei vielen anderen kulturellen oder gesellschaftlichen Gegebenheiten ist es so, dass wir sie auch in der einen oder anderen Form anderswo finden können.
Das stimmt. Gladiatorenkämpfe fanden nur im römischen Einflussgebiet statt. Das umfasste später aber dann natürlich auch Gebiete außerhalb Italiens, als diese Teil des Römischen Reiches wurden. Entsprechende Arenen oder auch sogenannte Gladiatorenschulen lassen sich auch archäologisch außerhalb Italiens nachweisen.
Okay, man kennt ja aus Filmen, Serien, Computerspielen, Büchern und so weiter so viele Klischees über Gladiatorenkämpfe. Was ein Gladiatorenkampf ist, brauche ich also vermutlich jetzt nicht zu erklären. Zwei Männer treten in Rüstung und mit Waffen gegeneinander an. Das wäre so die Grundkonstellation. Sie kämpfen, bis einer von beiden tot ist. Das Ganze war eine grausame Form der Unterhaltung für die Massen und fand regelmäßig statt. Mit aufwendigen Gladiatorenkämpfen konnte sich ein Kaiser außerdem auch die Massen gewogen machen. Und wenn einer von beiden kampfunfähig am Boden liegt und noch nicht tot ist, dann entscheidet das Publikum, ob er getötet werden soll. Oder der Kaiser steht oben auf seinem kleinen Balkon und dreht den Daumen nach unten, um zu zeigen, dass der Unterlegene getötet werden soll. Und es gab nicht nur Kämpfe zu zweit. Oft wurden auch gleich ganze Gruppen von Gladiatoren in die Arena geschickt, die sich so lange die Köpfe einschlugen, bis nur noch einer übrig war. Der war dann der Sieger. Ach ja, und natürlich die Tierkämpfe, die darf man auch nicht vergessen. Gladiatoren traten auch gegen wilde Tiere, Löwen oder Bären an. Ich glaube, damit habe ich so ziemlich die wichtigsten Vorstellungen über römische Gladiatorenkämpfe mal so im Überblick zusammengefasst. Was davon ist Klischee und was entspricht den Tatsachen? Wie blutig waren Gladiatorenkämpfe wirklich?
Ich fange mal mit der letzten Frage an. Natürlich waren Gladiatorenkämpfe blutig. Das ist jetzt kein Klischee. Schwere Verletzungen und Todesfälle gehörten dazu. Dass so etwas der Unterhaltung diente, ist für uns natürlich heute sehr schwer nachvollziehbar.
Da könnte man aber schon mal kurz einhaken und kurz über das Thema Gewalt an sich sprechen. Wir haben nämlich heute grundsätzlich ein völlig anderes Verhältnis zu Gewalt. Und damit ist unsere heutige Zeit historisch gesehen eigentlich die Ausnahme. In fast allen Epochen der Geschichte war Gewalt ein legitimes Mittel, um Konflikte zu lösen. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass Gewalt auch hier in Mitteleuropa noch viel alltäglicher war als heute. In einer Gesellschaft, in der Gewalt grundsätzlich präsenter ist, wirken natürlich auch gewalttätige Unterhaltungsformen nicht mehr ganz so abschreckend, wie sie auf uns heute wirken.
Man könnte also sagen, die antiken Gesellschaften waren gegenüber Gewalt abgestumpfter als wir heute?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Wir kennen natürlich heute durchaus auch Gewalt zu Unterhaltungszwecken in Filmen oder Computerspielen. Das wäre so die eine Sache, die einem da direkt einfallen könnte. Aber da sind wir uns sehr bewusst, dass es sich um reine Fiktion handelt. Wir kennen aber auch heute noch diverse Kampfsportarten. Aber dort ist Gewalt heutzutage glücklicherweise stark eingehegt, um das mal so zu nennen. Es gibt Schutzmaßnahmen und Regelwerke. Dass jemand dabei zu Tode kommt, ist die Ausnahme, wäre absolut unbeabsichtigt und eine Tragödie. Wir möchten vermeiden, dass sich jemand bei so etwas ernsthafte Verletzungen zuzieht. Auch wenn MedizinerInnen trotzdem natürlich jetzt mal noch eine ganz andere Meinung dazu hätten wahrscheinlich. Zusammengefasst könnte man also sagen, dass Gladiatorenkämpfe auf uns heute abstoßend wirken, liegt daran, dass wir glücklicherweise heute ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu körperlicher Gewalt haben. Das vielleicht nochmal so als Einordnung, wie es überhaupt sein konnte, dass Menschen sich in die Arena setzten und dachten, oh geil, da kommt gleich eine Gruppe Männer vorbei und die schlagen sich dann die Köpfe ein. Das war für die meisten Menschen der Antike jetzt nicht so ein großes Problem.
Zumindest vor dem Aufkommen des Christentums, muss man dazu sagen. Das Christentum stand den Kämpfen kritisch gegenüber und in christlicher Zeit fanden Gladiatorenkämpfe immer seltener statt. Sie wurden schließlich um 400 nach Christus von Kaiser Honorius verboten. Auch außerhalb des Christentums gab es kritische Stimmen, unter ihnen auch einige Kaiser wie Augustus, Tiberius oder Marc Aurel. Aber das nur am Rande, denn Gladiatorenkämpfe blieben fester Bestandteil des römischen Alltags. Stichwort Kaiser. Du hast eben bei deinen Klischees über Gladiatorenkämpfe ein paar Mal den Kaiser erwähnt. Es ist tatsächlich so, dass Gladiatorenkämpfe vor allem in der römischen Kaiserzeit bedeutend waren. Sie dienten dem Prestige des Kaisers und dazu, die Massen gewogen zu machen. Bis zur Zeit der späten Republik, also bis zum 1. Jahrhundert vor Christus, waren Gladiatorenkämpfe dagegen Privatsache. Das heißt, sie wurden nicht vom Staat, sondern eben von Privatpersonen veranstaltet. Und sie durften auch nur an wenigen Tagen im Jahr überhaupt veranstaltet werden. An der Stelle könnte man vielleicht kurz über den Ursprung der Gladiatorenkämpfe sprechen.
Ja, und da tappen wir leider sehr im Dunkeln. Und am besten tastet man sich sozusagen rückwärts vor. Bis zur späten Republik wurden die Kämpfe, das hast du ja auch gerade gesagt, privat veranstaltet. Das war übrigens ziemlich teuer. Das heißt, nur wirklich Reiche konnten sich das leisten. Und für die gab es einen guten Grund, das zu tun, nämlich auch zu dieser Zeit schon Prestige. Das Abhalten von öffentlichen Gladiatorenkämpfen konnte durchaus dabei helfen, sich beim Volk beliebt zu machen und vielleicht die nächste Wahl zu gewinnen. Das ist der Punkt, an dem sich Gladiatorenkämpfe langsam von ihrem eigentlichen Ursprung lösen. Und dieser Ursprung ist im ersten Moment vielleicht überraschend. Das waren nämlich Bestattungen. Antike Quellen berichten übereinstimmend, dass Gladiatorenkämpfe Teil von aufwendigen Begräbnissen waren. Und dazu muss man sicher ein paar Worte sagen. Sogenannte Leichenspiele kennen wir schon aus der griechischen Frühzeit. Besonders bekannt sind aus der Literatur die Leichenspiele zu Ehren des toten Patroklos in der Ilias. Dabei handelt es sich aber um Wagenrennen, Boxkämpfe, Bogenschießwettbewerbe und noch so ein paar Sachen. Also keine Zweikämpfe auf Leben und Tod. Solche Leichenspiele dienten dazu, den Verstorbenen zu ehren. Einige antike Quellen schreiben die Erfindung der Gladiatorenkämpfe dann den Etruskern zu, also einer vorrömischen Zivilisation im nördlichen und mittleren Italien, die die römische Kultur auch in vielen anderen Bereichen sehr stark geprägt hat. Ob das wirklich stimmt, also ob die Gladiatorenkämpfe bei den Etruskern entstanden sind, ist aber nicht so ganz sicher. Möglich wäre es aber. Laut dem römischen Schriftsteller Livius soll der erste historisch gesicherte Kampf im Jahr 310 vor Christus in Kampanien in Süditalien stattgefunden haben. Die ersten Gladiatorenkämpfe in Rom fanden dann laut Livius rund 50 Jahre später, also 264 vor Christus statt, zu Ehren des verstorbenen Decimus Junius Brutus Pera. Im Livius-Text fällt an der Stelle übrigens der Begriff Munus, der auch in der späteren römischen Literatur meist für Gladiatorenkämpfe verwendet wird. Übersetzt sowas wie Dienst oder Aufgabe. Die Wortwahl unterstreicht, dass die Kämpfe also ursprünglich offenbar als ein Dienst für den toten Geist des Verstorbenen verstanden wurden. Danach fanden solche Kämpfe immer mal wieder statt, aber mit großen zeitlichen Abständen. Ich bin das mal durchgegangen. Alle dokumentierten Gladiatorenkämpfe der mittleren bis späten Republik lagen 10 bis teilweise 20 Jahre auseinander. Das war also ein wirklich besonderes Ereignis. Wie gesagt, vieles zur Entstehung der Gladiatorenkämpfe ist unklar, aber zumindest eine grobe Linie ergibt Sinn. Sie waren, vielleicht schon bei den Etruskern, Teil von Begräbnisfeierlichkeiten. Das erklärt die Verbindung zu Bestattungen, wie wir sie bis zur späten Republik nachweisen können. Zu dieser Zeit erfüllten sie aber schon eine zweite Funktion. Ein reicher Politiker konnte mit aufwendig veranstalteten Gladiatorenkämpfen Prestige erwerben. Und das, also die späte Republik, ist auch der Zeitpunkt, ab dem sie häufiger stattfinden und immer aufwendiger werden. Der römische Senat sah sich gezwungen, das Ausmaß der Gladiatorenkämpfe zu beschränken. Dabei ging es vor allem um die Anzahl der Kämpfer. Diese Gesetzgebung war eine unmittelbare Reaktion darauf, dass Caesar im Jahr 65 vor Christus mehrere hundert Gladiatorenpaare gegeneinander antreten lassen wollte und die entsprechenden Gesetze wurden in den folgenden Jahren verschärft und erweitert, auch mit Blick auf andere Politiker dieser Zeit. Eins davon greife ich aber noch speziell heraus. Die sogenannte Lex Tullia de Ambitu verbot es, angehenden Beamten in den 2 Jahren vor ihrer Bewerbung Gladiatorenkämpfe zu veranstalten, es sei denn, sie waren dadurch durch ein Testament verpflichtet. Heißt also, man hatte erkannt, dass solche Veranstaltungen zu Zwecken der Wahlwerbung auszuufern drohten und versuchte, das einzudämmen. Schon in der späten Republik gab es vereinzelt Kämpfe, die von staatlicher Seite organisiert wurden und nicht an konkrete Begräbnisfeierlichkeiten gebunden waren. Das waren aber seltene Einzelfälle. Genau genommen kennen wir sogar nur ein gesichertes Beispiel im Jahr 105 vor Christus. In der Kaiserzeit ändert sich das dann. Ab da fanden sie dann von ihrem ursprünglichen Anlass losgelöst statt und dienten dem Prestige des Kaisers. Sie konnten nach wie vor auch von Privatpersonen veranstaltet werden, was aber stark reglementiert war. Zum Beispiel mussten sie von behördlicher Seite genehmigt werden. Die Gladiatorenkämpfe wurden zu einem kaiserlichen Privileg, das heißt, nur der Kaiser durfte aufwendige Kämpfe veranstalten. Und die waren in der Kaiserzeit teilweise wirklich aufwendig. Ich will das an der Stelle mal kurz halten, denn die antiken Quellen berichten uns wirklich sehr viel über römische Kaiser und die Kämpfe, die sie veranstalteten. Manche Kaiser geben da ein sehr unrühmliches Bild ab, indem sie ziemlich blutrünstig geschildert werden. Man muss aber aufpassen, denn die meisten Kaiser haben in der römischen Geschichtsschreibung keine gute Presse, um das mal so zu formulieren. Ich greife aber ein Beispiel heraus, weil es das Ausmaß ganz gut illustriert, die Kämpfe annehmen konnten. Als das Amphitheatrum Flavium, besser bekannt als Kolosseum, im Jahr 80 nach Christus eingeweiht wurde, fanden darin Festspiele über einen Zeitraum von 100 Tagen statt. Man kann sich vorstellen, wie viele Gladiatoren hier allein in dieser Zeit aufgetreten sein müssen.
Okay, kommen wir mal zum Stichwort Kosten. Die waren für Gladiatorenkämpfe nämlich wirklich hoch. Schon in der späten Republik konnten es sich wirklich nur die Reichen leisten, sie zu veranstalten. Bei den Gladiatoren handelte es sich ursprünglich oft um verurteilte Verbrecher. Davon gab es aber jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig viele, also war eine zweite Gruppe wesentlich wichtiger. Kriegsgefangene, also Sklaven. Sklaven wurden als reines Wirtschaftsgut betrachtet und auch wenn wir es abstoßend finden, Menschen auf einen finanziellen Wert zu reduzieren, muss man sich kurz auf diese Denkweise einlassen, um ein paar Dinge zu verstehen. Sklaven musste man erstmal kaufen bzw. von einem Gladiatorentrainer mieten. Natürlich waren starke, gut trainierte Sklaven teuer. Einen solchen Sklaven für Gladiatorenkämpfe in Anführungszeichen zu verschwenden, das musste man sich erstmal leisten können. Die Wahrscheinlichkeit war ja vorhanden, dass er entweder gar nicht aus der Arena zurückkehrte oder dass ihm danach diverse Körperteile fehlten. Körperliche Stärke ist aber auch noch nicht alles. Vor allem ab der späten Republik waren Gladiatorenkämpfe mit ganz eigenen Kampftechniken verbunden. Ein Gladiator musste also erstmal ausgebildet werden. Und dafür gab es Trainingscamps, die sogenannten Ludi. Übrigens erhielten Gladiatoren nach jedem Kampf eine kleine Vergütung. Es war in der römischen Gesellschaft ja ohnehin üblich, Sklavinnen und Sklaven ein kleines Taschengeld zu zahlen, das sie sparen konnten, um sich eines Tages freizukaufen. Bei Gladiatoren scheint dieses Taschengeld höher gewesen zu sein. Und zum Schluss, Gladiatoren kamen dann nur an wenigen Tagen im Jahr zum Einsatz, mussten aber in der restlichen Zeit trotzdem versorgt werden. Zusammengefasst, das war wirklich eine sehr teure Angelegenheit. Es ist also nicht so, dass es in Rom ständig und überall Gladiatorenkämpfe gab. Das wäre viel zu teuer gewesen. Und hinzu kam noch, dass ihre Durchführung auch gesetzlich auf einige wenige Tage im Jahr beschränkt war.
Versklavt zu werden und als Gladiator zu enden, war aber doch trotzdem bestimmt somit das Schlimmste, was einem passieren konnte, oder?
Naja, sagen wir mal so, überhaupt als Sklavin oder Sklave zu enden, war jetzt nicht gerade geil. Gladiatoren genossen aber genau genommen gewisse Vorteile. Gladiatoren wurden in der Regel gut ernährt und sogar medizinisch versorgt.
Also zumindest ein etwas besseres Leben, bis man in der Arena einen Kopf kürzer gemacht wurde.
Das ist auch so ein modernes Missverständnis, denn Gladiatorenkämpfe endeten keineswegs immer mit dem Tod, sondern mit der Kampfunfähigkeit eines Teilnehmers. Schon früh, nämlich unter Augustus, wurde ein Gesetz erlassen, das sogar Kämpfe verbot, bei denen der Tod eines der Beteiligten für den Sieg erforderlich war. Bedeutet im Klartext, der Kampf endete, wenn einer der beiden erschöpft war und nicht mehr kämpfen konnte, wenn er verletzt war oder, das war natürlich auch eine Möglichkeit, tot war. Ein Gladiator konnte übrigens auch einfach aufgeben, indem er sich hinkniete und einen Finger nach oben streckte. In diesem Fall entschied das Publikum darüber, ob er begnadigt werden sollte oder ob der siegreiche Gladiator ihn töten sollte. Das geschah dann durch diese berühmte Daumen-hoch- oder Daumen-runter-Geste.
Übrigens könnte man an der Stelle kurz erwähnen, dass unklar ist, wie diese Geste genau aussah.
Genau, in vielen Filmen sieht man ja diese Geste, wo der Kaiser den Daumen nach unten dreht. Genau so verwenden wir die Geste ja auch heute im Alltag, also Daumen runter, um zu zeigen, dass wir etwas nicht gut finden oder ablehnen oder so. Es gibt überhaupt nur zwei lateinische Texte, die diese Geste erwähnen. Einmal vom Satiriker Juvenal und einmal vom Dichter Prudenz. Und die Formulierungen lauten verso pollice und converso pollice, auf Deutsch etwa durchdrehen des Daumens. Da steht aber nirgendwo, wie und wohin der Daumen gedreht wurde.
Also könnte es sein, dass die Geste falsch herum dargestellt wird, dass es auch sein könnte, dass Daumen hoch den Tod bedeutete.
Ja, aber das Ganze geht noch weiter. Es gibt nämlich zwei Probleme mit dieser Geste. Erstens, wenn man diese Daumen-runter-Geste macht, bewegt man genau genommen nicht nur den Daumen, sondern den ganzen Arm. Das steht in der lateinischen Formulierung nicht. Das klingt jetzt kleinkariert, aber es ist zumindest ein Punkt. Zweitens, ein Teil des Publikums zeigt mit dem Daumen nach oben, ein Teil nach unten. Die Leute sitzen oder stehen ja nicht sauber getrennt, sondern durchmischt. Und jetzt versuch mal von unten aus der Arena auszumachen, welche Geste überwiegt. Daumen nach unten oder Daumen nach oben? Aus der Entfernung sehen sich beide Gesten ziemlich ähnlich. Du musst genau hingucken, um das zu unterscheiden. Es gab daher auch Vermutungen, dass es sich um eine dynamische Geste handelte, dass die Leute also mehrmals den Arm rauf oder runter oder in irgendeiner anderen Weise bewegten. Das passt aber nicht so gut zu Punkt 1. Die lateinische Formulierung spricht nur von einer Bewegung des Daumens. Und auch hier, wenn die einen den Arm rauf und runter bewegen, die anderen ihn runter und rauf bewegen, dann ist das auch ziemlich schwer zu unterscheiden. Das hat die historische Forschung lange beschäftigt. Eigentlich ist es ja eine Kleinigkeit, die uns ziemlich egal sein könnte, aber die Geste ist ja nun mal ein sehr bekanntes Klischee. Und vielleicht wurde das Rätsel sogar vor kurzem gelöst.
Jetzt bin ich gespannt.
Dafür muss man einen kurzen Abstecher in die Mythologie machen. Da gibt es die Mäuren, auch Parzen genannt.
Die Schicksalsgöttinnen.
Genau. Die Vorstellung ist, dass diese drei Damen für jeden Menschen den sogenannten Schicksalsfaden spinnen. Reißt er oder wird er durchgeschnitten, dann bedeutet das den Tod.
Okay, übertragen auf Gladiatorenkämpfe würde das heißen, wenn ein Gladiator getötet wird, wird sein Schicksalsfaden durchgeschnitten.
Genau. Und nun gibt es beim Weben, wie es in der Antike praktiziert wurde, eine sehr charakteristische Handbewegung. Die sogenannte Handspindel muss immer wieder angestoßen werden, um in Bewegung zu bleiben. Das machte man, indem man den Daumen immer wieder von oben nach unten bewegte, durchdrehen des Daumens also.
Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen weit hergeholt?
Nicht unbedingt. Auf vielen Grabsteinen für Gladiatoren gibt es Formulierungen wie, dass die Parzen ihm einen ungünstigen Schicksalsfaden gesponnen haben oder dass sein Schicksalsfaden zu früh gerissen ist. Der römische Dichter Statius schreibt an einer Stelle über die Parzen, dass sie Menschen mit einer Geste des Daumens zum Tode verurteilen. Die Verbindung des Schicksals eines Gladiators mit den Schicksalsgöttinnen und ihrem Schicksalsfaden ist also schon deutlich belegt. Eine Daumengeste seitens der Schicksalsgöttinnen findet sich ebenfalls in der Literatur. Und jetzt zurück zur Praxis. Das Publikum hat vielleicht eine dynamische Geste gemacht, indem es den Daumen immer wieder im Daumengelenk rauf und runter bewegte. Damit hätten wir das Problem der Sichtbarkeit gelöst, denn eine Bewegung ist von unten aus der Arena wesentlich besser zu sehen und sie passt zum lateinischen Ausdruck durchdrehen des Daumens. Und zum Schluss noch ein letzter Hinweis, das Gegenstück dazu lautete pollicem premere, also etwa den Daumen drücken. Vielleicht ungefähr so, wie wir heute die Daumen drücken. Das heißt, der Teil des Publikums, der den Gladiator begnadigen wollte, nutzte eine statische Geste. Und damit hätten wir einen Gegensatz aus einer statischen und einer dynamischen Geste. Und dieser Unterschied ist sehr gut erkennbar. Und vor allem lässt sich relativ leicht ungefähr quantifizieren, ob nun eine Mehrheit der Menschen in die eine oder in die andere Richtung tendiert.
Das ist eine interessante Verbindung mit den Schicksalsgöttinnen und trotzdem ist es für uns heute natürlich irgendwie eine sehr merkwürdige Vorstellung, dass das Publikum über Leben und Tod bei einem Wettkampf entscheiden soll. Also ich persönlich fände das ein bisschen gruselig.
Definitiv. Vielleicht sollten wir an der Stelle aber mal kurz über das Verhältnis zwischen Publikum und Gladiatoren sprechen.
Ja, das ist sicher auch so ein Bereich, bei dem sehr viele falsche Vorstellungen kursieren. Also man sieht da so vor dem inneren Auge das Publikum als einen rasenden Mob, der unbedingt Blut sehen will. Die Wahrheit ist aber komplizierter. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass ein Teil des Publikums tatsächlich vor allem die brutale Gewalt irgendwie geil fand. Und wir haben natürlich die Schilderungen diverser römischer Kaiser, die angeblich total gerne Leuten beim Sterben zusahen. Aber wie vorhin schon mal gesagt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Der Mehrheit des Publikums ging es aber vermutlich nicht nur darum, Blutspritzen zu sehen. Man fieberte mit und bewunderte die Kampftechnik, das Geschick und die Taktik der einzelnen Gladiatoren. Fast alle Gladiatoren waren mit einer Schutzausrüstung ausgestattet. Sie trugen Helme, viele hatten ein Schild sowie Arm- und Beinschienen. Die hätte man ja besser direkt weggelassen, wenn es primär darum gegangen wäre, Menschen beim Sterben zuzugucken. Auch hier kann man die Parallele zu modernen Kampfsportarten ziehen. Auch das moderne Publikum will ja mehrheitlich nicht nur einfach Gewalt sehen. Man fachsimpelt über die Schlagtechniken, das Geschick und so weiter. Und auch in den modernen Kampfsportarten sind Schutzvorrichtungen vorhanden. Das alles, also das Können, die Kampftechnik und so weiter, spielte am Ende mit rein, wenn es um so ein Publikumsurteil ging. Wie oft das Publikum oder der Kaiser dann für eine Tötung optierten, lässt sich nicht sagen. Dafür fehlen uns belastbare Quellen. Aber man kann vermuten, dass ein am Boden liegender Gladiator am Ende nicht immer getötet wurde. Einige HistorikerInnen weisen darauf hin, dass das auch nur bedingt im Interesse des Publikums lag. Ein Gladiator, der später wieder auftreten und weiterkämpfen konnte, könnte für das Publikum einfach interessanter gewesen sein.
Kann man denn generell etwas über die Lebenserwartung von Gladiatoren sagen?
Das ist relativ schwierig. Es gibt da Forscher, die versucht haben, das irgendwie auszuwerten, zum Beispiel indem sie Grabsteine von Gladiatoren untersucht haben, auf denen häufig etwas über die Anzahl der Kämpfe, Siege und so weiter verzeichnet ist. Problem, wir haben es da vielleicht mit einer Verzerrung zu tun, denn nur erfolgreiche Gladiatoren erhielten einen aufwendigen Grabstein. Gladiatoren, die vielleicht schon den ersten Kampf nicht überstanden, wurden möglicherweise einfach nur in irgendeinem Massengrab verscharrt. Ob die Ergebnisse letztlich wirklich belastbar sind, muss also offen bleiben. Eigentlich kann man nur eine relativ vage Aussage treffen, die man sich aber auch schon denken kann. Die Lebenserwartung eines Gladiators war sicherlich kürzer als bei einer sonstigen Person der römischen Antike. Es war aber eben auch nicht so, dass die Arena nach einem solchen Kampf mit Leichen gepflastert war. Viele Gladiatoren überlebten die Kämpfe und nicht wenigen gelang es irgendwann auch, aus dem Ganzen auszusteigen und als Freigelassener zu leben.
Also war das Leben als Gladiator dann doch vielleicht nicht ganz so scheiße, wie es oft dargestellt wird?
Naja, ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Die allermeisten von uns würden das Ganze ja immer noch als grausam und brutal bezeichnen.
Zumindest muss man differenzieren, vor allem, weil man sonst den nächsten Punkt überhaupt nicht versteht, nämlich warum einige Gladiatoren gar keine Sklaven waren.
Sondern?
Freie Bürger. Das klingt überraschend, aber für einige war das tatsächlich eine Option. Da gab es zum einen sogar Angehörige der Oberschicht, die sich damit profilierten, indem sie mal als Gladiatoren auftraten. Das wurde aber schon früh eingeschränkt oder verboten. Und das war sicher auch in vielen Fällen eher so eine Art Schaukämpfe, also ohne echtes Risiko. Viel relevanter waren arme Menschen. Für die war die Tätigkeit als Gladiator eine echte Option. Sie ließen sich ihre Tätigkeit, anders als Sklaven, gut bezahlen. Das Ganze war vertraglich für eine festgelegte Zeitspanne geregelt. Und juristisch ist dieses Konstrukt ganz interessant. Die Person wurde nämlich per Vertrag zu einem Sklaven auf Zeit. Das war nötig, weil es mit dem römischen Recht nicht vereinbar war, dass ein freier Bürger sein Leben gegen Geld zu Unterhaltungszwecken aufs Spiel setzte. Ich finde das deswegen interessant, weil wir heute ähnlich argumentieren würden. So etwas wäre ziemlich sicher sittenwidrig und auch grundgesetzwidrig. Das römische Recht nutzte das Konstrukt der Sklaverei als Umweg in Anführungszeichen, um diesen Konflikt zu lösen. Aber interessant finde ich eben, dass es diesen Konflikt überhaupt gab.
Ja, das ist wirklich kurios.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, für uns heute wäre es mehr als kritisch, dass ausgerechnet arme Menschen, die sich ja in einer finanziell oder wirtschaftlich schlechten Lage befinden, ihre Gesundheit und ihr Leben in der Arena riskierten, weil sie das als möglichen Ausweg aus ihrer Lage sahen. Aber, das muss man natürlich auch sagen, diesen Grundkonflikt, dass Menschen aus finanzieller oder wirtschaftlicher Not heraus de facto zu bestimmten Tätigkeiten gezwungen sind, den kennen wir heute auch noch. Aber das nur am Rande. Kommen wir vielleicht stattdessen mal zu den Details. Wie sah der Alltag eines Gladiators denn eigentlich so aus?
Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass es da durchaus auch Unterschiede gab. Einmal im Verlauf der Zeit und einmal natürlich auch, was das jeweilige persönliche Schicksal angeht. Bei den frühen Gladiatorenkämpfen, also in der frühen Römischen Republik, kann man wohl davon ausgehen, dass die noch relativ einfach gehalten waren. Man nahm sich zwei Kriegsgefangene, drückte denen irgendwelche Waffen in die Hand und ließ sie gegeneinander antreten. Das ist aber natürlich nur eine relativ naheliegende Vermutung, dass es irgendwann mal ungefähr so angefangen hat. Ein klareres Bild haben wir im Grunde erst aus der späten Republik und der römischen Kaiserzeit. Da war das Ganze schon deutlich professionalisiert. Es gab zum Beispiel unterschiedliche Gattungen von Gladiatoren.
Gladiator heißt wörtlich übersetzt sowas wie Kurzschwertkämpfer. Aber viele Gladiatoren kämpften gar nicht mit einem Schwert. Oder es war zumindest nicht ihre wichtigste Waffe.
Genau, da kommen jetzt die ganzen Bezeichnungen, wie man sie oft so in Schulbüchern findet. Da gab es den gepanzerten Momillo, der mit einem Kurzschwert kämpfte, den Retiarius, der ein Wurfnetz hatte, mit dem er seine Gegner behinderte und so weiter. Am Beispiel des Retiarius kann man sich schon gut vorstellen, dass damit auch eine ganz andere Kampftechnik verbunden war. Die Gladiatoren waren also nicht nur unterschiedlich ausgestattet, sie wurden vermutlich auch ganz unterschiedlich ausgebildet und trainiert. Da kann man übrigens nochmal kurz zurückverweisen auf das, worüber wir eben schon mal kurz gesprochen haben. Die Kampftechnik spielte für das Publikum eine sehr wichtige Rolle. Manche Bezeichnungen gehen vielleicht auch auf eine Region zurück, wie beim sogenannten Thraker oder beim Samniten. Die sind beide nach Völkern benannt, was vielleicht daran liegt, dass sie auch eine typische Waffe oder Kampftechnik aus der entsprechenden Region benutzten. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei ursprünglich um Kriegsgefangene aus der jeweiligen Region handelte. Vielleicht dann auch noch so ein paar Worte zum Ablauf. Also die Kämpfe fanden in der Regel nachmittags statt und begannen damit, dass alle Gladiatoren in der Arena aufmarschierten. In dem Zusammenhang liest oder hört man ja häufig von dem Satz Morituri te salutant, also etwa die Todgeweihten grüßen dich. Mit diesem Satz sollen die Gladiatoren den Kaiser begrüßt haben. Das ist aber ein Mythos. Also den Satz gab es schon, aber er wurde nur ein einziges Mal verwendet, nämlich im Jahr 52 bei Gladiatorenkämpfen, die Kaiser Claudius ausrichtete. Die Gladiatoren zogen sich dann alle bis auf zwei wieder zurück, denn die Kämpfe fanden in der Regel als Zweikämpfe statt. Es konnte vorkommen, dass mehrere Gladiatoren gleichzeitig kämpften. Sie kämpften dann aber trotzdem paarweise. Gruppenkämpfe, zum Beispiel 4 gegen 4, gab es auch, aber sie waren seltener. Übrigens gibt es auch einige verstreute Zeugnisse, dass auch Frauen in der Arena kämpften. Das war aber sicher die absolute Ausnahme, denn die römische Gesellschaft hatte ja ganz klare Rollenbilder. Und Frauen gehörten demnach nicht in ein Kampfszenario. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Einschub, weil wir ja gerade bei Frauen sind. Ja, Frauen gehörten auch ganz selbstverständlich zum Publikum bei den Kämpfen. Das ist durch mehrere Quellen belegt und unter anderem im Zusammenhang mit einer Regelung, die Kaiser Nero erließ. Er sorgte nämlich für eine Geschlechtertrennung. Frauen wurden von ihm auf die oberen Ränge der Arena beschränkt. Wie schon erwähnt, wurden Gladiatoren in sogenannten Gladiatorenschulen oder Camps ausgebildet und trainiert. Die befanden sich in der Regel in privatem Besitz, das heißt, Gladiatoren wurden in der Regel gemietet, wenn man so einen Kampf veranstalten wollte. Es gab in Rom allerdings auch Gladiatorencamps, die dem Staat gehörten.
Solche Camps stellten aber sicherlich auch ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, oder?
Daran denkt man meistens gar nicht, aber wir haben hier eine große Anzahl Sklaven, die kampferprobt sind und, obwohl in den Camps meistens mit Holzwaffen trainiert wurde, unter Umständen auch relativ leicht an scharfe Waffen kommen konnten. Und da denkt man vielleicht als erstes an Spartacus. Vielleicht kannst du zu dem noch mal ein paar Worte sagen.
Gern. Das ist wahrscheinlich der berühmteste Gladiator überhaupt, denn ihm gelang es im Jahr 73 vor Christus mit einer Gruppe von Anhängern aus seiner Gladiatorenschule auszubrechen, sich zu bewaffnen und einen Aufstand anzuzetteln. Dieser Aufstand beschäftigte das römische Militär etwa 2 Jahre lang, bis er niedergeschlagen wurde und Spartacus getötet wurde. Spartacus wurde in der Neuzeit gerne zum Freiheitskämpfer stilisiert, der gegen Unterdrückung und Sklaverei kämpfte. Das geben die antiken Quellen aber absolut nicht her und es ist auch sehr unwahrscheinlich, denn es gab in der Antike zahlreiche Sklavenaufstände. Bei keinem davon wurde aber die Sklaverei an sich in Frage gestellt. Es ging immer nur um die persönlichen Schicksale der Beteiligten. Nach Spartacus gab es noch 2 weitere Aufstände oder Revolten von Gladiatoren, die historisch dokumentiert sind. Das waren aber eher kleine Unruhen, die längst nicht das Ausmaß des Spartacus-Aufstandes erreichten.
Auf die Haltung der Öffentlichkeit zur Sklaverei oder der Situation von Gladiatoren hatte das also alles keine Auswirkungen?
Zumindest nicht, dass wir es wüssten. Da die Hochphase der Gladiatorenkämpfe aber zu Spartacus Zeit und danach überhaupt erst losging, kann man wohl davon ausgehen, dass das nicht der Fall war.
Wie schaute denn die römische Öffentlichkeit bzw. die Gesellschaft überhaupt auf Gladiatoren?
Etwas paradox. Also erstmal, Gladiatoren hatten einen sehr niedrigen sozialen Status und waren nicht sehr angesehen. Auch ehemalige Gladiatoren hatten es nicht leicht, gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Und jetzt kommt der paradoxe Teil. Man konnte als Gladiator aber eben auch berühmt werden und beliebt sein, also ein bisschen wie ein moderner Sportstar. Gladiatoren wurden auch gelegentlich zu privaten Feiern und Festen der römischen Oberschicht eingeladen, so als eine Art schmückendes Beiwerk. Das wirkt auf uns natürlich im ersten Moment ziemlich widersprüchlich. Es wird aber verständlicher, wenn man sich klarmacht, dass die antiken Gesellschaften wesentlich statischer waren als unsere moderne Gesellschaft. Man kann sich das so ein bisschen wie unterschiedliche Welten vorstellen. Die Gladiatoren gehörten in ihre Welt, die römische Oberschicht in ihre. Man begegnete sich natürlich und ein Gladiator konnte durchaus auch mal zu Gast sein in der Welt der Oberschicht. Aber danach hatte er bitte wieder zu gehen und in seine Welt zurückzukehren. Echte Verbindungen, also Freundschaften oder sogar sexuelle Beziehungen zwischen den Welten, die waren ein absolutes Tabu. Trotzdem wissen wir, dass einige Gladiatoren bei vor allen Dingen weiblichen Fans sehr gut ankamen. In pompeianischen Wandkritzeleien wurde der Gladiator Celadus beispielsweise als Suspirium Puellarum bezeichnet, also so etwas wie der die Mädchen zum Seufzen bringt. Eine Beziehung zwischen einer freien römischen Frau und einem Gladiator wäre aber ein Riesenskandal gewesen, was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem vorkam. Die meisten von uns haben ja sicherlich den Film Titanic gesehen. Ich nehme das einfach mal, weil es das Prinzip ziemlich anschaulich macht. Dort darf Jack für einen Abend mit den Reichen und Schönen im Speisesaal der ersten Klasse speisen. Ist auch okay, denn er hat ja einer von ihnen das Leben gerettet. Aber danach soll er wieder in der Versenkung verschwinden. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein Tabubruch. Und das wäre in der Antike nicht anders gewesen.
Es ist also noch gar nicht so lange her, dass es auch hierzulande solche gesellschaftlichen Barrieren gab.
Das stimmt. Wir schauen heute wesentlich stärker auf das konkrete Individuum und nicht so sehr auf die soziale Herkunft. Zumindest in der Theorie ist das unser gesellschaftliches Selbstverständnis, auch wenn es in der Praxis sicherlich viele Gegenbeispiele gibt.
Ja, das stimmt. Also die Erfahrung, dass die soziale Herkunft eine Rolle spielen kann, haben wir alle sicherlich schon mal an der einen oder anderen Stelle gemacht oder mitbekommen. Es gibt also auch in dem Punkt durchaus moderne Gegebenheiten, an die man gedanklich anknüpfen kann, um die Gegebenheiten der Antike einzuordnen und nachvollziehbar zu machen. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen beim Thema Gewalt zu Unterhaltungszwecken gesehen.
Trotzdem bleibt uns vieles natürlich beim Thema Gladiatoren einfach fremd. Also ich persönlich kann schon nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte, dass sich Menschen so etwas gerne angeschaut haben. Aber trotzdem ist ja für mich persönlich so eine Grenze, wenn es um ein ernsthaftes Verletzungsrisiko geht oder sogar Todesfälle.
Ja, das sehe ich genauso. Aber es zeigt sich eben auch, dass das landläufige Bild von Gladiatoren und Gladiatorenkämpfen zu einfach ist. Die Kämpfe waren nicht so blutrünstig, wie sie oft dargestellt werden. Die Chance, einen Kampf zu überleben, war gegeben. Das Publikum befand sich auch nicht in einem Blutrausch, weil es Menschen einfach nur beim Sterben zuschauen wollte.
Genau, und auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen waren komplexer, als sie meistens dargestellt werden. Ein großer Teil der Gladiatoren waren Sklaven, aber offenbar waren die Bedingungen trotzdem noch attraktiv genug, dass sich zeitweise sogar freie Bürger dafür entschieden, als Gladiatoren Geld zu verdienen.
Gladiatorenkämpfe sind für uns heute so ein irritierendes Element der römischen Kultur, aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Zum einen, weil die historischen Gegebenheiten komplexer waren, als sie scheinen, und ich finde, das hat sich beim heutigen Thema sehr gelohnt, weil man auch über einige Gegebenheiten unserer modernen Gesellschaft nachdenken kann, über Ähnlichkeiten und auch über deutliche Unterschiede.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ihr wisst schon das Übliche, lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da und abonniert uns gerne, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen.
Und schaut ansonsten gerne mal bei einfach-antike.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei.
Beim nächsten Mal geht es hier im Podcast dann um Schmierereien auf Wänden. Also sowas, was man auf keinen Fall auf der eigenen Hauswand haben möchte. Aber diese Schmierereien, die man korrekterweise Graffiti nennt, verraten uns eine ganze Menge über den Alltag der Menschen in der Antike. Hört also dann gern mal rein. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.